Kapitel 12, Text 30. Das Verscheiden von Dhruva Maharaj oder noch anders ausgedrückt, seine Rückkehr in die ewige spirituelle Welt. Tada!
Tada!
Dann.
Uttanapada,
König Uttanapadas, Putra, Sohn, Dadasha, konnte sehen, Antakam, den personifizierten Tod, Agatam,
sich ihm nähernd,
Mrityomurtni, auf den Kopf des Todes, Padam, Füße, Dattva, letztend, Aroruha, bestieg, Adbhutam, Wunderbares, Griham, auf dem Flugzeug, das einem großen Haus ähnelte. Übersetzung. Als Dhruva Maharaj gerade in das transzendentale Flugzeug steigen wollte, sah er, wie der personifizierte Tod auf ihn zukam. Indem er sich nicht um den Tod kümmerte, nutzte er die Gelegenheit, seine Füße auf den Kopf des Todes zu setzen, und so bestieg er das Flugzeug, das groß wie ein Haus war. Dieses Flugzeug war ein transzendentales Vaikuntha-Flugzeug, das ihn in die spirituelle Welt bringen wollte oder sollte. Erläuterung. Wenn nun jemand glaubt, das Verscheiden eines Gottgeweihten und das Verscheiden eines Nicht-Gottgeweihten seien ein und dasselbe, befindet er sich völlig im Irrtum. Während Dhruva Maharaj das transzendentale Flugzeug bestieg, sah er plötzlich den personifizierten Tod vor sich. Doch fürchtete er sich nicht im geringsten. Statt dem Tod Schwierigkeiten zu bereiten, nutzte Dhruva Maharaj die Gegenwart des Todes und setzte seine Füße auf dessen Haupt. Menschen mit geringem Wissen kennen den Unterschied zwischen dem Tod eines Gottgeweihten und dem Tod eines Nicht-Gottgeweihten nicht. Man mag in diesem Zusammenhang folgendes Beispiel geben. Eine Katze trägt ihre Jungen mit dem Maul und sie fängt auch Ratten mit ihrem Maul. Oberflächlich betrachtet scheinen das Fangen der Ratte und das Fangen des Jungen ein und dasselbe zu sein. Doch im Grunde ist dies nicht so. Wenn die Katze eine Ratte in ihrem Maul trägt, bedeutet dies für die Ratte den Tod. Wohingegen das Katzenjunge es genießt, wenn die Mutter es in ihrem Maul trägt. Als Dhruva Maharaj das Flugzeug bestieg, nutzte er die Ankunft des personifizierten Todes, der kam, um ihm Ehrerbietung zu erweisen. Er setzte also seine Füße auf das Haupt des Todes und bestieg nur das einzigartige Flugzeug, das hier als so groß wie ein Haus, Griham, beschrieben wird. Es gibt in der Bhagavatam-Literatur viele Beschreibungen ähnlicher Art. Es heißt, dass Kadamamunis Flugzeug, das er manifestierte, um mit seiner Frau Devahuti durch das ganze Universum zu fliegen, einer großen Stadt glich, in der es viele Häuser, Seen und Gärten gab. Moderne Wissenschaftler haben große Flugzeuge gebaut, doch sind diese mit Passagieren überfüllt, die während der Reise alle möglichen Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen müssen. Materielle Wissenschaftler, ich glaube, wir haben hier so eine, was wie so ein kleines Feedback drin, also ein bisschen leiser muss das, glaube ich, stellen. Materielle Wissenschaftler sind nicht einmal darin vollkommen, ein materielles Flugzeug zu bauen. Um ihre Maschinen mit dem von Kadama benutzten Flugzeug oder dem Flugzeug von Vishnuloka zu vergleichen, müssten sie ein Flugzeug bauen, das wie eine große Stadt mit allen Annehmlichkeiten des Lebens, wie Seen, Gärten und Parks, ausgestattet ist. Stell ich das mal vor, ein Flugzeug mit Seen, Gärten und Parks. Das müssten also die materiellen Wissenschaftler tun, sonst nehmen wir sie nicht ernst. Weil sie ja im Vergleich zu Kadama Muni einfach die kürzeren ziehen. Ihr Flugzeug müsste im Weltall fliegen und schweben, alle anderen Planeten besuchen können. Wenn sie solch ein Flugzeug erfänden, würden keine Raumstationen notwendig sein, um es mit Treibstoff für die Reise im Weltall zu versorgen. Solch ein Flugzeug würde nämlich einen unbegrenzten Treibstoffvorrat haben oder wie das Flugzeug von Vishnu Loka ganz ohne Hilfsmittel dieser Art auskommen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine Deya Sri Vishnu Sajjana Vasudha Nidhanamo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Darf ich kurz vor Beginn eine kleine Anmerkung technischer Art machen? Dieser Buchständer ist also insofern sehr gut, als dass er sehr groß ist. Aber alles, was man rauflegt, rutscht so runter wie in so einem Albtraum, wo man sich nicht festhalten kann, sondern eine Fläche runterglibbert. Also, Haribal, das müsstest du vielleicht an die entsprechende handwerklich begabte Stelle weitergeben. Das ist eigentlich nur eine kleine Leiste. Aber ohne die ist es also absolut traumatisch, hier mit diesem Link auszubauen. Nicht der Vorträge einen psychologischen Knacks und eingeliefert werden. Ich darf es nicht mehr. Also, wir machen das jetzt. Wir lehnen das hier vielleicht einfach. Gut. So, jetzt lasst uns mit dem Ernst des dieser Thematik beginnen. In diesem Text, den ich euch noch gerne nochmal vorlesen möchte, finden sich eine sehr interessante Beschreibung über das Hinwegscheiden von Dhruva Maharaj. Als Dhruva Maharaj, ich muss dazu sagen, wenn große Devotis ihren Körper verlassen, dann haben sie gleich damit in diesem Zusammenhang eine spirituelle Erfahrung. Ich habe gerade einen Brief aus Vrindavan bekommen, wo ein Devoti dabei war, wie ein anderer Devoti den physischen Körper verlassen hatte. Ein sehr bewegender Brief. Und kurz vor dem Tod hat dieser Devoti Folgendes gesagt, der sterbende Devoti. Ich habe sowas noch nie gehört. Er hat gesagt, es war eine sehr, sehr schwere Krankheit. Kennt ihr das? Megastasen? Das sind solche Tumoren, diese Krebstumoren. Wie heißen die?
Metastasen
heißen die. Die verbreiten sich um den ganzen Körper. Und der Devoti hatte also eine spirituelle Sicht gehabt. Und zwar beschrieb er, ich sehe ein Dorf und ich sehe da einige Kuhhirtenmädchen. Das war eine Mataji. Ich sehe dort einige Kuhhirtenmädchen und ich sehe mich unter diesen Kuhhirtenmädchen. Wir scherzen und lachen, wie es unter jungen Mädchen üblich ist, und nehmen Kudung und formen daraus Paddies und klatschen die gegen die Wand. Plötzlich kommt ein unbeschreiblicher Klang auf. Und ich rieche einen unbeschreiblichen Duft. Alle nehmen es auf wahr und plötzlich wissen wir, Krishna kommt gleich. Und damit endet diese
Vision, die Sicht des Devotees, die sie beschrieben hat. Wie findet ihr das? Sie war direkt vor ihrem Ableben. No, muss das nicht sein? So, das ist, sind Beschreibungen, von, die auch heute von Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein gemacht werden. Hier in diesem Text jetzt haben wir eine andere Beschreibung. Der personifizierte Tod trat auf Dhruva Maharaj zu, aber indem er sich nicht um den Tod kümmerte, nutzte er die Gelegenheit, seine Füße auf den Kopf des Todes zu setzen, sozusagen als Treppe, kann man sagen, und so bestieg er das Flugzeug, dieses transzendentale Flugzeug, das ihn zurück in die spirituelle Welt brachte. Über diese Thematik habe ich wenig mich vorbereitet heute und möchte euch gerne über den erstaunlichen Hinwegscheiden von Narada Muni etwas erzählen, was bisher noch niemals in deutscher Sprache erhältlich war. Ja, absolut faszinierend. Erstmal, Narada Muni ist eine ganz und gar wichtige Persönlichkeit für uns alle. Narada Muni heißt, ist die verkörperte Bhakti-Energie oder Bhakti-Shakti der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er hat er ist ein Sohn Brahmas und hat sehr viele sehr bedeutende Schüler. Wer kennt von euch einige Schüler von Narada Muni? Dhruva Maharaj. Wer? Prahlad Maharaj. Die was? Die Prachetas, ja. Vyasadeva, ja. Bringen die ansehnlichsten Persönlichkeiten zusammen. Valmiki Muni, der Autor des Ramayans, der davor ein Räuber war, namens Ratnakar, und mit Narada Muni zusammenkam. Actually, was wir machen könnten, das ist eine gute Idee, Murali, warum machst du nicht noch auch das obere Fenster zu? Wir können ja nämlich, da jetzt hin, du mach das mal bitte, diese Tür aufmachen und das Fenster, was in den Innenhof geht, sperrangelweit öffnen. Nee, sperrangelweit heißt, so, das ist ein Fachbegriff, also ganz offen. Dann ist es sperrangelweit. Offen. Und Brigari, der Jäger, war auch ein Schüler von Narada Muni. So, er hat also auch selbst sehr gefallene Seelen zu Devotees gemacht, ganz zu schweigen dann zu Prahlad Maharaj. Narada Muni ist ein Vollblutprediger, könnte man sagen, durch und durch. Zu Prahlad Maharaj hat er gepredigt, als Prahlad noch im Mutterleib war. Hat er gleich gesehen, hier ist eine geeignete Persönlichkeit, also Bhagavatam muss gepredigt werden. Sein Name deutet folgendes an: Narada ist ein Name. Nara heißt auch die höchste Persönlichkeit Gottes und Da heißt geben. Er gibt also die höchste Persönlichkeit Gottes. Brahma, also Narada Muni, so heißt es im Brahma Vaivata Purana, kommt von der Kehle Brahmas. Im Srimad Bhagavatam heißt es, er kommt vom Herzen Brahmas. Manchmal haben die wohl die Schwierigkeit mit diesen anscheinenden oder scheinbaren Widersprüchen. Doch wir verstehen dies, dass dies keine Widersprüche sind, sondern nur einfach Kalpa Veda. Kalpa Veda heißt Unterschiede oder Kalpa Beda, Beda mit, ja, nicht Beda, Kalpa Beda, entsprechend der verschiedenen Kalpas oder Zeitalter, in denen diese großen Persönlichkeiten erscheinen, da ist manchmal leicht ein kleiner Unterschied in der Art und Weise, wie sie jetzt im Detail erscheinen. Das gibt es öfters im Bhagavatam, dass verschiedene Erscheinungen von großen Persönlichkeiten unterschiedlich beschrieben werden. Und das liegt eben daran, dass die zu unterschiedlichen Zeitaltern, die im Universum auftreten, immer wieder erscheinen. So, Narada Muni wurde einst von seinem Vater Brahma verflucht. Er wurde verflucht, ein sinnliches Leben zu führen. Warum? Weil er sich geweigert hatte, zu heiraten. Brahma war der Ansicht, dass das voreilig war. Er war noch nicht so entsagt. Und er hat deswegen die Entscheidung getroffen. Und er hat darin einen persönlichen Affront gesehen. Affront heißt einen persönlichen Angriff. Lord Brahma schafft ja schließlich Söhne und Töchter, um mit ihrer Hilfe das Universum zu bevölkern, dass die sich weiter vermehren und die die Lebewesen, denen verschiedene Körper geben. So, Brahma war sehr böse eigentlich und verfluchte Narada Muni. Doch wie wir gleich sehen werden, sind die Flüche von großen Persönlichkeiten im Grunde genommen immer zum Wohle derjenigen, die verflucht werden. Wer weiß ein solches Beispiel? Ja. Das war zu einem Segen, denn so konnte er predigen. Ja. Ja, was war mit denen? Bäume zu werden. Im Hofe von Nanda Maharaj. Und so wurden sie dann von Krishna, der als Nanda Nandana bekannt ist, der Sohn von Nanda Maharaj, umgerissen und befreit von ihrem Baumdasein.
Es gibt einen Kuhhörnjung, der ist von, ich glaube, von Durvasa Muni verflucht worden, ein Krokodil zu werden. Das ist von Lord Chaitanya.
Ja, ein Kuhhörnjunge ist von Durvasa Muni befreit worden, verflucht worden, ein Krokodil in einem See zu werden. Und als Chaitanya Mahaprabhu ihn dieses Krokodil traf, befreite er es. Er hatte also auf diese Weise Kontakt mit Lord Chaitanya. Das ist interessant, ne? Ich habe mir schon mal gewünscht, verflucht zu werden, ein Schwein in Vrindavan zu werden und dann nach dem Schweinedasein zurück zu Krishna zu gehen. Vielleicht wäre das nochmal was. Das ist die sichere Methode. Ist allerdings ein bisschen heavy. Schweine in Vrindavan haben es nicht leicht heutzutage. So, anyways, Narada, also Brahma verfluchte seinen Sohn Narada, der Sohn des Gandhava-Königs zu werden. Nun, der Gandhava-König, Gandhava sind so wie die Engel in den himmlischen Planeten. Die können unglaublich gut singen und sind sehr, sehr hübsch anzusehen. Sehr schön anzusehen. So, dieser König der Gandhavas war kein gewöhnlicher König. Er ging einst an den See von Pushkar und vollbrachte dort für lange, lange Zeit Entsagungen. Bis ihm schließlich Lord Shiva erschien und er zu Shiva sagte und Shiva ihn fragte, I'm sorry, was möchtest du? Warum praktizierst du diese Entsagung an diesem Pushkar-See? Ganz einfach, sagte der König, ich möchte Hingabe zu Krishna und ich möchte auch einen Sohn, der Hingabe zu Krishna hat. Oh, sagte Lord Shiva, ich bin erschienen vor dir, aber warum fragst du gleich um zwei Segnungen? Sei doch ein bisschen bescheiden, eine reicht erstmal. Also was willst du? Nein, sagte der König, ich möchte entweder keine Segnung oder zwei Segnungen. Ich muss nämlich Hingabe zu Krishna selber kriegen und ich möchte ehrlich gesagt auch einen Sohn. Aber der muss auch Hingabe zu Krishna haben. Also in diesem besonderen Falle, sagte Lord Shiva, wo du so entschlossen bist und es hängt ja mit Krishna zusammen, was du willst, kannst du auch zwei Segnungen von mir haben. Gut. Er war also sehr entschlossen, der König, und anscheinend ein großer Devote. Denn er wollte nicht einfach nur einen Sohn haben. Er wollte selber auch Hingabe zu Krishna haben. So, er bekam also einen Sohn, den er Upavahana taufte. Und Upavahana war nun ein ganz besonderer Sohn. Er sang ständig. Er konnte bald so gut singen, dass ihn jeder einlud zu singen. Upavahana war auch sehr hingegeben und brachte einst am Gandaki-Floss für lange Jahre Entsagungen dar, die er zur höchsten Persönlichkeit Gottes zu ihrer Freude ausführte. Und Krishna erschien ihm sogar und sagte und segnete ihn. Sein Körper wurde deswegen sehr leuchtend. Er hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Wir können uns das nicht vorstellen. In dieser Welt hat Shrishtikata ein natürliches Glänzen, was sich um seinen Kopf verbreitet. Besonders wenn er Sonnenbrand hat. Aber das ist im Vergleich zu Upavahanas Ausstrahlung gar nichts. Der leuchtete. Wir erfahren von manchen Gandharvas, dass die sogar in der Nacht leuchteten, solche Ausstrahlung hatten sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Die erschienen wie Fackeln. Nicht? Wir hören das im Fall von König Studiergesala, genau, den Shrishtikala. Entschuldige, Shrishtikala, wir wollten das Leben nicht unangenehm gestalten. Die leuchten also in der Nacht, wir erfahren das in diesem Lila von König Purura war. Da hatte diese Begegnung mit diesen zwei Gandharvas. So, einst, und deswegen wurde er sehr, sehr schön. Einst kam er zu einem Ort, wo Shitalalata, das ist auch ein bekannter Gandharva-König, 50 Mädchen unterrichtete, die seine eigenen Töchter waren. Und als diese 50 Mädchen Upavahana sahen, waren sie dermaßen verliebt, dass sie sofort mit ihm zogen und ihn heiraten wollten. Das sah einfach fantastisch aus. Blendend sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben in dieser Welt das Wort, du siehst blendend aus. Blenden heißt, dass man geblendet wird. Aber das ist nicht so. Selbst wenn wir Shrishtikala Prabhu anschauen, werden wir nicht geblendet in dem Sinne. Nicht? Upavahana sah wirklich blendend aus. Man wurde geblendet, wenn man ihn sah, weil er so leuchtete. Nicht? So. Ging nun Upavahana auf ein Festival, welches Lord Brahma schmiss, also sorry, welches Lord Brahma veranstaltet hatte. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Dort sah er das himmlische Mädchen Ramba, welches tanzte. Ramba ist nun eine Nymphe, von ausgesprochener Schönheit. Und Upavahana sah ihren Tanz, der so perfekt war. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für ein künstlerisches Meisterwerk war, Rambas Tanzen. Wir haben in dieser Welt Tänzer und Tänzerinnen, die manchmal bestechen. Es gibt zum Beispiel diesen russischen Tänzer, wie heißt der nochmal, der Balletttänzer? Nureyev. Oh. Wenn der dieses, in diesem einen Ballett, im Schwanenballett, man sieht, diese Nummer macht, wo der sich so in der Luft so dreht, der springt immer wieder ganz kurz auf, springt dann und dreht sich im Spagat. Habt ihr das mal gesehen? Das ist auch unglaublich. Der scheint Flügel zu haben. Das ist mystisch. Man kann sich das nicht erklären. Der tupft auf die Erde, dann ist er schon wieder im Spagat und segelt so durch die Luft. Das ist das, die Krönung des Ballets, diese Sache. Das ist eine kleine Imitation von Krishnas Pfauentanz. Krishna, wenn er den Pfauentanz macht, dreht sich auch unglaublich schnell im Kreise. Habt ihr schon mal gesehen? Ich meine, im Krishna-Lila gibt es das, in diesen Krishna-Lila-Veranstaltungen, nicht? Die da so sind. So, diesen Krishna-Lila-Theater in Vrindavan, da kann man das sehen. Ganz schnell. Unglaublich. Packend oder faszinierend. So, Upavahana sah jetzt Ramba tanzen. Und zu seinem... Er verlor sich ein wenig in den Tanz dieser himmlischen Nymphe. Er verlor einfach seinen Geist. Er war einfach so fesselnd und so faszinierend, dass er mit offenem Mund da saß und sie anstarrte, wie sie tanzte. Und die Halbgötter, die dagegen wertig waren, die sahen ihn, wie er so ganz und gar, also Deutschen sagt man, er erstarrte vor Begeisterung, er verlor sich einfach. Und so weiter, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nur so deutsche Ausdrücke für das und das will ich hier nicht sagen, weil das, also er verlor sich. So. Brahma war leicht gestört darüber, dass Upavahana so aus der Fassung kam, wie wir hören. Er sang dann auch noch ganz weltliche Lieder, nicht? Er war also ein bisschen durcheinander geraten, zu Deutsch gesagt. Und so wenig später dann verstarb er und beendete dieses Leben. Und dieser Tod von Upavahana ist unglaublich interessant. Als Upavahana spürte, dass es soweit war, legte er sich ruhig hin. Und seine Lebenslüfte kam über die verschiedenen Chakren nach oben, zum Anahata-Chakra, Herzchakra, zum Kehlenchakra, zu den Augen und so weiter. Dann setzte er seine dreiseitige Vina auf seine rechte Schulter ab und hielt seinen Japamala in der rechten Hand. Erstmal saß er und hat die Lebenslüfte so erhoben und dann hat er sich das Musikinstrument gebracht, den Chatter, und hat er sich hingelegt wie eine müde Person. Der König, sein Vater sah das. Und als er das sah, wie sein Sohn sich anschickte, dieser leuchtende Sohn, der auch ein großer Devotee war von Krishna, war er so bewegt, dass er sofort seinen Körper aufgab. In yogischer Trance. Er setzte sich hin und ging sofort weg, weil es nicht ertragen konnte, den glorreichen Tod seines Sohnes zu sehen. Und so verließ dann Upavahana seinen Körper. Seine 50 Frauen kamen dann. Und diese Frauen wurden angeleitet, oder die erste Frau war Malavati, die weinte. Und alle Halbgötter anflehte, ihren Ehemann noch einmal zurückzubringen. Dann jedoch als die Halbgötter sich nicht regten, machte sie sich bereit, die Halbgötter zu verfluchen. Und sie sagte, wenn ich eine keusche Frau gewesen bin, dann werde ich jetzt über diese Halbgötter dies zulassen, dass mein Mann, der so leuchtend ist und so qualifiziert und ein Devoti, die zulassen, dass er jetzt weggeht, die werde ich verfluchen. Die Halbgötter, die hörten, wie Malavati sich anschickte, sie alle zu verfluchen, und sie liefen sofort zu Vishnu und sagten, rette uns, da ist diese machtvolle Lady, die ebenfalls ein großer Devotee ist. Wenn die einen Fluch ausspricht, dann wird dieser Fluch eintreten. Bitte rette uns. Und so nahm Vishnu eine Form an als Janardana, eine kleine Form, die Form eines Brahmana-Knaben, muss man sagen, und erschien an dem Ort, wo Upavahana seinen Körper aufgegeben hatte. Er sah wunderschön aus, hatte Tilak, Vishnu-Tilak, Sandelholz auf der Stirn und einen Schirm, der ihn vor den Sonnenstrahlen schützte. In der rechten Hand trug er verschiedene Schriften. Und kam also hin zu Malavati und sagte, warum weinst du denn überhaupt? Malavati. Mein Musch, mein Ehemann. Nicht, Malavati, weißt du nicht, sagte Janardana, dass jedes Lebewesen sterblich ist. Warum klagst du deswegen um den Tod? Er ist zur falschen Zeit gestorben, hat Malavati gesagt. Er ist vor seinem Vater gestorben. Und sein Vater hat es gesehen, war so gestört, dass er sofort seinen Körper aufgab. Warum soll ich denn nicht gestört sein? Ich bin doch eine Mataji. Ich bin viel gestörter. So, Janardana sagte deswegen, sagte daraufhin, in dieser Welt ist jeder von der illusionierenden Energie Vishnus bezaubert und denkt, er könne für ewig in dieser Welt bleiben. Weine nicht. Ich kann nicht deinen Worten folgen, sagte Malavati. Natürlich sind alle Lebewesen nur Durchgangsreisende. Aber er ist zu früh gestorben. Das ist mein ganzer Punkt. Meine Wünsche sind noch lange nicht erfüllt. Er hat mir noch nicht Kinder gegeben. Ich bin sehr, sehr gestört über was jetzt vorgekommen ist. Er ist jung verstorben. Das sollte nicht vorkommen. Daraufhin sagte Janardana, lass uns mal fragen, warum er gestorben ist. Ich bringe jetzt den Tod herbei. Janardana rief daraufhin, und da kam nicht eine Person, sondern plötzlich drei Personen. Es ist jetzt sehr faszinierend, was jetzt passiert. Es sind drei Personen nötig, um einen Tod herbeizuführen. Erstmal Mrityukanya, das ist Tod in Form einer Frau. Dann Mahakala, das ist ihr Mann, nämlich die Zeit. Und Yamaraj, der Todesgott. Mrityukanya, diese weibliche Form, sah aus wie eine dunkle Wolke. Sie hatte einen schwarzen Sari an, sah sehr friedlich und sehr barmherzig aus und hatte ein lächelndes Gesicht. Es ist sehr interessant, dass in der Thanatologie, das ist Sterbeforschung, oft es vorkommt, dass Menschen, die versterben, eine unheimliche Frau sehen, die lächelt. Das ist Mrityukanya. Ihr Ehemann nun, Mahakala, hatte ein rotes Gewand an. hatte 16 Arme, 6 Köpfe und 6 Beine. 6 Beine. Stellt euch mal vor. 6 Beine, das ist interessant. Er sah dunkel aus und wenn man ihn anschaute, wusste man, er konnte sofort das ganze Universum zerstören. So machtvoll. Er ist eine Erweiterung Krishnas. Krishna sagt, ich bin die Zeit. Ich kann loslegen. Und dann sahen sie plötzlich Yamaraj, der auch eine sehr, sehr dunkle Hautfarbe hatte. Malavati sagte nun zu Yamaraj, weil sie ein bisschen verwirrt war, dass jetzt 3 Persönlichkeiten plötzlich da waren. Sie redete Yamaraj an, warum hast du meinen Ehemann gestohlen? Das will ich wissen. Denn dieser mein Freund, der Brahmana, hat es arrangiert, dass du gekommen bist. Jetzt möchte ich dich persönlich fragen, denn das war ja so ausgemacht. Janana hatte gesagt, bevor du jetzt die Halbgötter verfluchst, frag doch erstmal, warum er gestorben ist. Ich hole den Tod herbei oder ich hole die Persönlichkeiten herbei, die für den Tod verantwortlich ist und die fragst du dann. Und vielleicht kriegst du ja eine zufriedenstellende Antwort. Mal sehen. So, Yamaraj sagte, also ich bin nicht verantwortlich für den Tod. Sie muss also unglaublich powerful gewesen sein, diese Malavati, denn sie haben Rede und Antwort gestanden. Ich komme nur, wenn die Zeit von jemandem abgelaufen ist. Erst dann kann ich töten. Ich kann nicht töten oder ich kann nicht jemandem die Seele wegnehmen aus dem Körper, wenn die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Wir hören, dass Yamaraj eine Schlinge hat, die er um die Seele nimmt, mit der er dann die Seele aus dem Körper rausnimmt. Wenn er nicht persönlich kommt, machen das die Yamadutas. Die haben auch so eine Schlinge, solche Seelenschlinge. So, dann sagte Malavati, gut, hier haben wir ja Mahakala. Du bist also verantwortlich dafür, Mahakala die Zeit, dass mein Ehemann von mir genommen wurde. Denn schließlich hast du wohl bestimmt, dass dessen Zeit ab ist. Mahakala sagte, wir sind nicht unabhängig. Wir stehen völlig unter dem Auftrag der Prakriti, der materiellen Energie, die eine Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Aber lass uns mal, sagte Yamaraj, mich beginnt das auch jetzt zu faszinieren und zu interessieren, deine Frage, warum. Lass uns mal die Mrityukanya, die Tochter des Todes, die Lady, fragen, diese Dame. Doch auch die Lady sagte, ich schließe mich der Antwort meiner Vorgänger an. Wir sind völlig unter der Natur. Wir können nichts tun, was nicht vom Prakriti vorgesehen ist, die eine Energie des Herrn ist. So, dann redeten sie weiter. Und sagten, also wir sind hier gekommen, weil es ein Arrangement der Prakriti war, die Krishna beauftragt hatte, dass es jetzt, dass wir jetzt kommen sollten, um den Upavahana zu holen. Und wir haben das gemacht. Und mach dir keine Sorgen, Malavati, Upavahana ist in den allerbesten Händen jetzt. Erzähl, sagte Malavati. Ganz einfach. Upavahana wird geboren werden als der Sohn des Kuhhirten Drumila. Und seine Frau wird ebenfalls Malavati sein. Von Drumila. sein Vater wird jung sterben, seine Frau wird ebenfalls klagen, wie du jetzt klagst, dass sie ihren Mann verloren hat. Und dann einen Pflegevater nimmt, mit dem sie sich aber nicht liierte, so ein bisschen um den Sohn sich kümmert. Später wird der Sohn in Kontakt kommen mit vier großen Weisen und ihre Speisereste zu sich nehmen. Und ganz später dann wird es sein, dass er losreist und dort unter einem Baum, einem Banyanbaum in einem dunklen Wald, die höchste Persönlichkeit Gottes trifft. Mach dir keine Gedanken. Upavahana ist Narada Muni. Was? Er ist Narada Muni? Das sagst du mir erst jetzt? Ja. Upavahana ist Narada Muni. Durch den Auftrag der höchsten Persönlichkeit Gottes hat er für gewisse Zeit nur hier gelebt, mit dir zusammen und deinen 49 Schwestern. Er wurde dazu verflucht von Lord Brahma, seinem Vater, weil er sich nicht richtig verhalten hatte. Und als er sich verlor in das Tanzen der Nymphe Ramba, sah Narada Muni, dass sein Fluch eingetreten war, dass er nämlich sehr sinnlich war, und hob den Fluch dann auf. Und so legte er sich dann nieder wie eine müde Person und gab den Körper auf, um seine eigentliche Identität als Narada Muni wieder anzunehmen. All das geschieht unter der Anordnung des höchsten persönlichen Gottes Narada, meine liebe Malavati. Deswegen ist kein Grund für dich zu lamentieren und vor allen Dingen nicht irgendjemanden zu verfluchen. Das war, was Mrityukandya sagte. Die Tochter hatte das Wissen über Narada Muni gekriegt. Gut, das ist meine kleine Geschichte für heute Morgen. Ich finde diese Geschichte sehr, sehr wichtig für Devotees im Krishna-Bewusstsein. Seht mal, allzu oft sehen wir unser Leben nur auf das kleine Jetzt beschränkt und werden verwehrt, wenn leidvolle Umstände auftreten. Wir werden verwehrt, manchmal verzweifelt. Warum sind wir so? Haben wir diese Natur? Kennt ihr das? Wenn man manchmal seine Natur analysiert und merkt, wirklich nicht sehr schmeichelhaft, was für eine Natur ich da abgekriegt habe. Und so weiter. Wir haben vielleicht Umstände, die uns traurig stimmen oder Umstände, die uns begeistert stimmen. Aber wir sind nur kosmische Reisende. Wir gehen ganz kurz durch dieses Leben hindurch. Upavahanas Leben war in gewisser Weise, oder Narada Munis Leben als Upavahana war in gewisser Weise tragisch. Wir können sagen, ja, er hat weiterhin Krishna verherrlicht als Upavahana, aber er wurde ja verflucht. Er wurde verflucht zu einem sinnlichen Leben und er wurde, wie soll ich mich ausdrücken, das war ein kleiner Umweg für Narada Muni, dieses Leben als Upavahana. Aber diese Dinge waren nötig. Das war vorgesehen so. So für jeden von uns ist manchmal sind Dinge, bestimmte Dinge vorgesehen. Wenn wir sehen, wie wir in unserem Leben durch Umstände hindurchgehen, sollten wir sehen, oh ja, vorgesehen, muss ich durchgehen. Ich habe vielleicht Dinge getan, die diese in der Vergangenheit, die diese Verwirrungsmomente ausgelöst haben. Ne? Und wir müssen nicht so, sollten nicht so fürchterlich pikant sein oder wie sagt man, prekär sein, dass wir so leicht aus der Ruhe gebracht werden dadurch. Wir haben dieses Leben, um zu lernen aus dem, was geschehen ist. Wenn wir zu agitiert und zu beunruhigt sind über bestimmte Dinge, die vorkommen, werden wir niemals diese Lektion, die wir ziehen müssen. Genau, er wollte gehen. Er hatte, es war für ihn klar, aber er wollte uns nicht vor diesen Tatsachen setzen. So gab es mehrere Male in der Zeit von Srila Prabhupadas Anchalila Nachrichten, dass es wieder besser gehen würde. Ich weiß noch, als wir haben ja 24 Stunden Kirtan gemacht, da kam irgendwann die Nachricht, Prabhupada hätte ein Glas Weintraubensaft getrunken. Und wir waren dann total in Ekstase, weil Prabhupada hatte ja abgelehnt, er hatte ja fastend zurückgezogen. Nicht wie Shukadev Goswami, wie Parikshit Maharaj, der auch fastete. Das machen Vaishnavas, was, wenn sie die Körper aufgeben, dann nehmen sie nichts mehr zu sich, sondern gehen. Nicht? Und wir haben dann immer gesagt, Prabhupada, willst du nicht ein bisschen was essen, wenn du nicht isst, dann und so weiter. Und Prabhupada hat unsere Liebe und Zuneigung gesehen und hat dann gesagt, gut, meinetwegen. Und nicht, hat dann wieder diese Schwierigkeit auf sich genommen, etwas zu sich zu nehmen und es wieder zu verdauen und so weiter. So. Wir haben das einfach nicht akzeptieren können, dass Prabhupada gehen würde. Und als Prabhupada uns dann zusammenrief und sagte, ich möchte jetzt gehen und ich möchte, dass meine Schüler dabei sind, um das Anchalila zu sehen, um das zu zeigen, das nennt man Acharya, das zeigt alles. Da haben wir das nicht so wahrgenommen und sind auch nicht alle lang gekommen. Ich zum Beispiel wusste das gar nicht, weil das Verständnis war, Prabhupada würde jetzt nur kurz mal krank sein und dann würde er weiterleben und uns bis in die Ewigkeit begleiten. Stimmt ja auch, tut ja Prabhupada auf einer anderen Ebene. So, wir haben einfach gedacht, nur in dem Körper wird er bis in die Prabhupada hat aber weiter in dieser Zeit das Bhagavatam diktiert und ein Satz tauchte auf, den ich persönlich als den schönsten Satz finde, das zu verstehen, dass sich nichts unabhängig von der Kontrolle Krishnas bewegt. Das ist Krishnas Bewusstsein. Alles ist unter Krishnas Kontrolle und Unterführung. Das haben auch hier die drei Persönlichkeiten, die bei einem Tode verantwortlich sind, gesagt. Wie hieß sie nochmal? Kanya, Mrityu Kanya, Mahakala und Yamaraj. Wir sind nicht diejenigen, die das bestimmen. Wir bewegen uns völlig unter Prakriti, die sich wiederum völlig unter Krishnas Kontrolle bewegt. Und in was für eine Kontrolle bewegst du dich da jetzt? So ist das zu sehen. Gut, damit möchte ich enden. Es ist ein etwas nachdenklich stimmendes Thema. Das ist mir bewusst, aber das ist ein gewünschter Effekt. Habt ihr jetzt irgendwelche Fragen?
Wenn diese verfluchte Inkarnation, ich weiß den Namen nicht mehr, von Narada Muni, dieser strahlende, leuchtende
Jüngling, ja.
Ja. Wenn er so der
Upavahana.
Wenn er ein reiner geweihter Krishnas war in seinem Leben und den Körper aufgegeben, warum hat er dann nochmal Geburt genommen als Sohn eines Hirten?
Ja. Die reinen Devotis befinden sich unter der Kontrolle des Herrn, das ist ja klar. Und Krishna hat durch sie etwas in dieser Welt zu bewirken. Narada Muni zum Beispiel geht durch diese Welt und verbreitet Krishna-Bewusstsein. Und Krishna benutzt ihn dazu auch und setzt ihn sozusagen ein. Diese reinen Devotis werden von Krishna geschickt und von Krishna geleitet in allem, was sie tun. So auch Narada Muni, der auf diese Weise von Krishna wollte, dass er noch einmal Geburt nimmt. Krishna schickt manchmal einige seiner Gefährten und sagt, predige jetzt. Und die kommen dann als große Seelen in diese Welt hinein und preachen dann. Ja, und so hat dann besonders Narada Muni. Narada Munis Leben ist vielleicht interessant für euch zu merken, in diesem Leben als Kuhhirten, Junge, wenn ihr so wollt, oder als Sohn eines Kuhhirten, gilt eigentlich als die Illustration für den Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Der Vorgang des Krishna-Bewusstseins ist es, mit Geweihten des Herrn zusammenzukommen, von ihnen zu hören, das Bhagavatam zu hören und ihnen Dienst darzubringen. Das ist in der Nuschale oder in der Essenz unser Vorgang. Und es ist genau, was Narada Muni in dem Leben tat. Er kam mit Geweihten zusammen, diesen vier Bhaktivedantas, und diente ihnen dann. Er war für Prasadam verantwortlich und Wäsche waschen und solche Sachen. Er diente ihnen, hörte mehr und mehr und bekam in ihrer Gemeinschaft schließlich ein Ruchi. Ruchi heißt ein spiritueller Wohlgeschmack. Und dieser Wohlgeschmack war so groß, dass er dann sein Zuhause aufgab, als der richtige Zeitpunkt gekommen war, und ein wandernder Prediger wurde. Das ist das Beispiel für uns alle. Wir hören irgendwann mal, durch Prabhupads Barmherzigkeit, hören wir von Srila Prabhupada und hören von seinen Devotees und denen, die durch ihn inspiriert sind. Dann entwickeln wir einen Wohlgeschmack und irgendwann werden wir diese schnöde Welt beiseite lassen. Er ist praktisch das Beispiel dafür, Narada Muni, in diesem Leben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Irgendwie, ich glaube, wenn wir zum Beispiel sagen, Fragen, was wir uns ja wünschen, ist eine Vertiefung des Themas. Ist es nicht so? Ich habe mal drüber nachgedacht, wenn wir in dem Bhagavatam haben, sagen, habt ihr irgendwelche Fragen? Manchmal, wie soll ich denn das jetzt verstehen, ob ich Fragen habe? Sagt man sich, ich habe es erstmal gehört, ich habe jetzt keine Fragen. So ist es meistens. Was diese mit diesem Fragenteil ist, hat, glaube ich, zwei Dinge. Es sind Unklarheiten zu klären, die einfach in der Präsentation waren, oder auch noch spirituelle Thematik zu vertiefen, also mehr so etwas wie Sangha zu haben, einen Austausch in der Gemeinschaft von Vaishnavas zu pflegen. Das ist, glaube ich, ist ein wichtiger, so hat sich das in der ISKCON jedenfalls rauskristallisiert, dieser Fragteil. Eine Vortragende in unserer Bewegung fühlt sich meistens frustriert, wenn keine Fragen sind, weil dann kommt es nicht zu diesem Sangha, zu diesem Austausch.
Ist Narada Muni dann also Nitya Sitadev geschickt worden?
Ja.
Und die ganzen Spiele, die er da verführt, die weltliche Augen dann verwirrend sind, das ist alles von Krishna
so gemacht. Alles von Krishna so gemacht, ja. Sein Leben dient als Beispiel zum Beispiel. Das hat Krishna so eingefädelt. Genau wie Narada Muni sollten wir auch hören und Ruchi entwickeln. Der ist ewig vollkommen, er ist ja die Verkörperung der Bhakti-Shakti-Energie. Was dann aber?
Ist ja eine andere Frage jetzt, und zwar Prahlad Maharaj, das heißt auch Prahlad Maharaj in der Feste, und da gibt es ja auch irgendeine Geschichte irgendwo, dass er irgendwie auch in seinem letzten Leben, ich habe es schon mal vergessen, aber irgendwie ja. Eine Geschichte in seinem letzten Leben. Und gibt es da vielleicht auch noch mehr dazu irgendwo, irgendwie, dass er vielleicht irgendwie, wenn er nicht der Siddha ist, dann heißt es nicht unbedingt, dass er einfach ein ganz gewöhnliches letztes Leben irgendwann mal geführt hat und dann irgendwann auf die Ebene kam, sondern
es ist ja ewig. Nicht,
dass Siddha ist, ne? das nicht. Das kann
ich. Ja, wer?
Man kann natürlich von Narada Muni ist halt auch so.
Kannst du vielleicht bei dem Begriff Nityasthira mir erklären? Ich verstehe das nicht so.
Sagte? Ja.
Nityasthira heißt ewig gefreut.
Ewig. Also ewig. Ja. Wirklich. Es ist interessant, deine Frage, die wir, es gibt noch eine Information, die ich gerne hier abgeben möchte über Prahlad Maharaj. Und Prahlad Maharaj ist Nitya Siddha und trotz, wir erfahren aus seinem vorangegangenen Leben, dass er ja, also es war also total interessant, was da geschah in seinem Leben. Er hatte seine rechtmäßig betraute Frau zugunsten einer Prostituierten aufgegeben, hatte alles verkauft für diese Prostituierte, sich mit ihr wirklich heftig zerzankt, als sie ein Picknick hatten, sie wollten im Wald sich da und waren dann, und das geschah. Und sie nahm das deswegen keine Speise zu sich an diesem Tag. Und sie suchten Zuflucht, weil sie so zerzankt waren, in einer Ruine, wo sie weinten. Diese Ruine war eine ganz besondere Ruine, es war eine Tempelruine. Und der Tag, an dem dies geschah, war eine Shingha Chaturdasi, der Erscheinungstag von Lord Nisingadev. Und es heißt, dadurch wurden sie dann beide, Prahlad und diese Frau, in ein sehr nices Leben hineingesetzt. Prahlad wurde in der Familie von Hiranyakashipu geboren. Und Lord Nisingadev erschien ihn dann und rettete ihn. Und die Frau wurde mit ihm dann verheiratet, die heiratete er, sie wurde Königin. Das zeigt, wie machtvoll Agartha Sukriti ist. Das heißt, der Fortschritt, den man macht, ohne dass man das eigentlich weiß. Der hatte ja Kontakt mit Lord Nisingadev. Unwissentlich, der war in der Tempelruine von einem Tempel von ihm aus einem vorangegangenen Zeit. Nicht? Vielleicht. Und er hat also an dem Erscheinungstag von Lord Nisingadev, ohne es zu wissen, gefastet, weil er sich zerzankt hatte. Aber es wird auch noch anders erklärt. In Prahlad Maharajs Leben sind viele, viele Lektionen. Trotzdem möchte ich euch ja fragen, ja, warum musste der jetzt geboren werden bei diesen dämonischen Eltern? Was war der Grund? Warum jetzt als Sohn von Prahlad, von Hiranyakashipu, I'm sorry, dem Inbegriff aller Dämonen? Und es hat einen ganz interessanten Grund. Als Hiranyakashipu in den Wald ging, um Entsagung zu machen, die es ihm ermöglichen sollten, das ganze Universum zu reagieren, zu tyrannisieren, liefen die Halbgötter ganz durcheinander in den himmlischen Sphären und wussten, es ist bald mit unserer Herrschaft am Ende. So Narada Muni hörte das und sagte, oh, da können wir was Gutes arrangieren. Weil er wusste ja von allen Dingen. Und so ging er mit seinem Freund Parvata Muni auf in der Form eines Vögleins, also sie nahmen die Vogelkörper an, auf einen Baum, der direkt neben Hiranyakashipu stand, der da war und diese Entsagung praktizierte, und Feuer kam ihn, also eine Energie kam ihn, nackte Energie kam ihn aus dem Kopf geschossen. Und sie gingen und setzten sich auf den Ast bei diesem Baum und fing an, Folgendes zu zwitschern. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Und Hiranyakashipu, der jetzt mit diesen dämonischen Entsagungen beschäftigt war, hörte dieses Om Namo Narayanaya und konnte sich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Er wurde so agitiert, dass er sagt, ach Mensch, diese blöden Piepmannchen. Und lief dann also aus seiner Entladung heraus, ließ alles fallen, rannte zu dem Ort, wo er seine Waffen hatte und kam zurück mit dem Bogen, um zu versuchen, diese Vögel abzuschießen und zu töten, die ihn störten. Aber die Vögel flogen einfach weiter, ganz begeistert, und gingen den Waffen aus und flogen weg. Hiranyakashipu war ja so agitiert. Er versuchte weiter zu meditieren und zu konzentrieren, aber da ein so großer Atheist war, war er so gestört, dass er kam nicht mehr rein. Und so ging er mit hängendem Kopf zurück in seinen Palast und jeder fragte ihn, what happened with you? Du wolltest doch Entsagung machen und jetzt bist du schon so frühzeitig zurück. Hiranyakashipu. Und die einzige Möglichkeit, die er sah, seine Agitation zu beseitigen, war der Beischlaf mit seiner Königin. Und, aber selbst im Augenblick der Zeugung konnte er dieses Om Namo Narayanaya nicht vergessen, was von reinen Devotees gechantet worden war. Und so selbst im Augenblick der Zeugung dieses Om Namo Narayanaya wie ein Ohrwurm sozusagen, den man nicht los wird, durch seinen Geist hindurch. Und das ist der Grund, weswegen in diesem Augenblick Prahlad Maharaj, der ein großer Geweihter von Narayana ist, gezeugt wurde. Was sagst du nun, Paravade? Paravade, Pfarrer, ne? Ja, das ist gut. Könnt ihr das verstehen, da ist Sinn? So, so, das war der Grund. Es gibt viele solche Dinge. Ich nehme an, da ist viel über die Verehrlichkeit von Prahlad Maharaj zu sagen. Das kann man finden in der Nishinga Purana. Ich finde die Geschichte, das ist also meine Lieblingsgeschichte im Augenblick. Von allen Geschichten. Das ist so verout. Besser geht es einfach nicht mehr. Es gibt immer weitere Lilas. Das ist ja der Nektar des Krishna-Bewusstseins. Diese transzendentale Erzählung, wo Krishna seinen reinen Devotees sind, so zufriedenstellend für das Herz. So, da ist also ziemlich viel, was Prahlad Maharaj uns lehrt, und ziemlich viel mit ihm verbunden, aber ich bin mir sicher, dass es noch viel mehr Informationen darüber über ihn gibt. Nach und nach wird es bestimmt offenbart werden. Gut, ich glaube, wir sind dann an ein natürliches Ende gekommen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Ajayo.
Srila Sachinan Maharaj ki jai.